Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heilsbringer, die auch Unheil bringen. Um die geht es heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Um die Religionsmacher des 20. Jahrhunderts. Das hatte eine ganze Menge solcher vermeintlicher Heilsgestalten zu bieten. Von Mahatma Gandhi bis Osama bin Laden. Von Mutter Teresa bis Adolf Hitler. Heil und Unheil liegen eben oft nah beieinander. Die Heilsbringer, so heißt ein neues Buch über Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, die Religionsgeschichte maßgeblich beeinflusst haben. Das Buch besteht aus über 60 kurzen Biografien und es sind nicht nur Menschen darunter, die man erwarten würde, wenn es um Religion im 20. Jahrhundert geht, wie zum Beispiel Papst Johannes Paul II. Oder der Dalai Lama, sondern es sind zum Beispiel auch die Beatles dabei oder Steven Spielberg und eben auch Mao Zedong oder Adolf Hitler. Deutsche sind ansonsten übrigens kaum vertreten in dieser Auswahl der wichtigsten Religionsmacher von 1900 bis 2000. Nur zwei gebürtige Deutsche sind dabei, der Theologe Paul Tillich und der Missionar Reinhard Bonke. Dazu kommen einige Österreicher und Schweizer wie Karl Barth, C.G. Jung, Theodor Herzl oder Rudolf Steiner. Es ist also ein sehr weites Religionspanorama, das uns in diesem Buch begegnet. Geschrieben hat es Michael Stausberg. Er ist Professor für Religionswissenschaft im norwegischen Bergen. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und weil sein Buch Die Heilsbringer heißt, habe ich Michael Stausberg als erstes gefragt, wem haben denn diese ganz unterschiedlichen Menschen Heil gebracht?
Ja, das ist natürlich immer auch eine Begrenzung der deutschen Sprache. Man hätte vielleicht auch sagen können, die Heilsversprecher, ja, die eben mit Heilsversprechungen aufwarten und dafür dann im größeren oder geringerem Maße Anhänger dafür gewinnen konnten. Aber dieses Wort haben wir nicht auf Deutsch, deshalb wurden es dann die Heilsbringer, so als ob es ein Faktum wäre, dass eben Heil da gebracht wurde.
Also vor allem ein Heilsversprechen. Ich stelle Ihnen trotzdem die nächste Frage, die ich geplant hatte, nämlich wem hat Hitler Heil gebracht?
Also Hitler hat vor allen Dingen Unheil gebracht für viele Millionen Menschen. Hitler sah sich aber selbst durchaus in einer Mission, in einer weltgeschichtlichen Position, die von der Forschung zum Teil in religiösen Begriffen beschrieben wurde, die von Zeitgenossen religiös wahrgenommen wurde und die er selbst auch mit Hilfe eines religiösen Vokabulars beschrieb. Für ihn hatten eben Völker, Rassen eine göttliche Stellung, waren göttliche Gegebenheiten mit einem bestimmten Auftrag. Er selbst hatte schon den Anspruch, durch seine Taten oder Untaten eben der arischen Rasse oder dem deutschen Volk das ihm zustehende Heil wieder verfügbar zu machen.
In Ihrem Buch werden über 60 Personen porträtiert, darunter aber kaum Deutsche. Wenn ich das richtig recherchiert habe, nur zwei gebürtige Deutsche, darunter einige Menschen aus Österreich oder aus der Schweiz. Hat Adolf Hitler den größten deutschen Beitrag zur Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts geleistet?
Das ist eine Frage, die mir etwas Kopfzerbrechen bereitet. Zunächst mal müsste ich natürlich die Gegenfrage stellen, wie würde man einen Beitrag zur Religionsgeschichte messen wollen? Und was bedeutet es, von dem größten Beitrag zu sprechen? Ist das eine positive Wertung? Dann würden sich natürlich alle Nackenhaare hier sträuben. Aber ich denke schon, dass die Geschichte des Religionsverständnisses oder auch der Religion ohne Adolf Hitler im 20. Jahrhundert anders verlaufen wäre. Durch Hitler ist zum Beispiel oder durch das von ihm maßgeblich ausgelöste ist zum Beispiel die Vorstellung, dass das Göttliche auch das Gute sei, dass Gott nicht nur allmächtig, sondern auch allgut ist, mit ganz schweren schwarzen Fragezeichen versehen worden. Und solche Vorstellungen waren durchaus zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch sehr verbreitet, etwa bei Tolstoi, wenn ich das in einem Kapitel aufzeige. Und dieses Verständnis ist eben durch die Shoah, durch den Holocaust gründlich in Trümmern gegangen.
Ja, um das kurz meinerseits klarzustellen, ich meinte Größte natürlich nicht als Wertung, sondern als Ausmaß, als Einfluss. Aber Sie haben vorhin auch schon den Begriff des Unheils eingeführt, der an der Stelle natürlich jetzt auch sich gut anschließt. Bringen Heilsbringer auch immer Unheil mit sich?
Gut, also Heilsbringer oder Heilsversprechungen können natürlich dramatische Folgen haben für Menschen, die in die Negativrolle katapultiert werden, also wie etwa im Falle Hitlers die Juden und andere religiöse Diskurse zeichnen sich eben oft durch Dichotomien, durch Dualismen aus, ja, wo die Guten von den Bösen unterschieden werden und wo es dann eben auch legitimiert werden kann, dass man den als böse oder als Heilsminderer Klassifizierten durchaus auch Gewalt oder Unheil angedeihen lässt. Von daher liegt diese Doppelheit, die Sie in Ihrer Frage andeuten, durchaus auch in diesen Prozessen drin.
Gibt es denn im 20. Jahrhundert oder gab es eine Religionspersönlichkeit, die man aus heutiger Sicht uneingeschränkt positiv bewerten könnte?
Na, gibt es überhaupt einen Menschen, eine Person, die man uneingeschränkt als positiv würde bewerten können? Wer bewertet das? Wer maßt sich das an? Ich muss allerdings schon zugeben, dass ich in der Beschäftigung mit den Personen, über die ich geschrieben habe, auf Leute gestoßen bin, die mich schon beeindruckt haben. Etwa der indische Dalit-Führer Dr. Ambedkar, den man auch, und das ist auch so ein bisschen die Pointe meines Buches, die man auch nur beschränkt in einem traditionellen Sinne als eine religiöse Persönlichkeit würde beschreiben können. Meine sogenannten Heilsbringer umfassen eben oder ist eine Personengalerie, die einerseits sozusagen Religionsprofis umfasst, also Leute, die primär durch ihr religiöses Wirken identifiziert werden, eben zum Beispiel der von Ihnen angesprochene Papst, aber auch eben Personen, die für das Verständnis, für den Diskurs über Religion relevant waren, eben als Negativbeispiel Hitler, die aber selbst keine Karriere in einer religiösen Institution hatten, wie etwa Dr. Ambedkar, der Jurist war, Aktivist, Politiker, sich dann gegen Ende seines Lebens zum Buddhismus bekehrt hat, wobei ihm dann Hunderttausende seiner Anhänger gefolgt sind. Jetzt muss man natürlich gleich auch wieder aufpassen, dass man hier jetzt nicht so Register aktiviert, dass eben der Buddhismus eine gute Religion ist und andere schlechte Religionen. Aber ich wollte das jetzt hier mal an einer Person konkret festmachen.
Im allgemeinen Diskurs würden einem vielleicht andere Menschen einfallen, über die Sie auch schreiben, die so eine Aura des Positiven, des fast schon Heiligen, also auch für nicht religiöse Menschen Heiligen haben. Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder Mutter Teresa würden einem da einfallen. Aber auch die, ja, muss man differenziert betrachten.
Ja, auf jeden Fall. Bei den Genannten wurden in der Forschung durchaus auch Schattenzeiten beobachtet. Vielleicht gehört auch das Scheitern zum Status eines Heilsbringers dazu, ja, weil gerade indem man eben Heil verspricht, also etwas, das eigentlich immer ein Mehr ist, etwas, das die normalen Grenzen überschreitet, stößt man natürlich gleich auch an diese Grenzen immer wieder auf.
Sie haben eben in der Antwort davor schon angesprochen oder angedeutet, dass Sie einen recht weiten Religionsbegriff für diese Religionsprofis, wie sie das genannt haben, zugrunde legen für die Heilsbringer. Da schließt sich eine Frage an, die mir der Redakteur dieser Sendung mit auf den Weg gegeben hat, als ich mit ihm das Interview vorher so ein bisschen durchgesprochen habe, hat er gesagt, es muss aber irgendwann mal klar werden, was sie denn eigentlich unter Religion verstehen, welchen Religionsbegriff sie zugrunde legen, weil ihm, er meinte nämlich auch, und den Eindruck hatten ja auch schon andere Rezensentinnen, Rezensenten, sie schreiben über die Beatles, über Schriftsteller, über Regisseure, was haben die mit Religion zu tun? Ich habe dann erstmal dem Redakteur aus ihrem Fazit vorgelesen folgenden Satz. Unter Religion kann man organisierte Strategien verstehen, das Unkontrollierbare durch Wort und Tat beherrschbar zu machen, das Unberechenbare planbar, das Unverfügbare steuerbar, das Absolute nahbar, das Unerreichbare greifbar. Jetzt würde ich Sie aber doch nochmal bitten, Ihr Religionsverständnis, das diesem Buch zugrunde liegt, nochmal ein bisschen zu erläutern.
Ja, das Religionsverständnis ist doppelbödig. Es gibt einmal die Ebene expliziter Inanspruchnahme des Religionsbegriffs, expliziter Bezugnahme. Ja, also fast alle der von mir Porträtierten hatten Vorstellungen darüber, was Religion sein sollte. Das deckte sich nicht immer mit dem, was sie als Religion vorfanden. Also da gibt es immer so eine gewisse Differenz. Also viele der Personen grenzen sich von etwas ab, das sie als ein gängiges Religionsverständnis verstanden. Von daher ist das sozusagen eine Diskursebene einer Verhandlung des Religionsbegriffs. Umgekehrt lege ich dann noch in einer zweiten Perspektive einen Begriff von Religion drüber, den ich eben bezeichnen würde als das Mehr, als das, was hinausgeht, das Überschreitende. Also Religion könnte man eben dann in Anschlag bringen oder riechen, wahrnehmen, wenn ein Mensch eben Engel sein kann oder Dämon, Heiliger oder Sünder, wenn eine Gefolgschaft sich zum ungefragten Gehorsam oder zur grenzenlosen Bewunderung ausformt, wenn eine Autorität gegründet ist in etwas, das nicht mehr verhandelbar ist, wenn ein Staat mehr sein will als ein temporäres politisches Gefüge, sondern eine Art Heilsrelevanz bekommt, wenn es einen paradiesischen Zustand generieren will, wenn Musik nicht nur Unterhaltung oder Wohlklang oder Gemeinsamkeit sein will, sondern wenn Musik zur Befreiung des Menschen aus bestimmten Fesseln, aus dem, was man etwa bei Bob Marley Babylon nennen würde, führen würde. Ja, also Religion in diesem zweiten Sinne ist dann jeweils das Mehr, das Überschreiten, das Umdeuten von Gegebenheiten im Horizont eines Größeren.
Droht da nicht dann eventuell eine Entgrenzung des Religionsbegriffs oder wo ziehen Sie die Grenze?
Das ist in der Tat eine Herausforderung. Das liegt aber wiederum meines Erachtens in diesem Religionsbegriff, den ich skizziert habe. Ja, in dem Moment, wo der Religionsbegriff immer auf das Überschreiten von Grenzen abzielt, überschreitet er natürlich auch seine eigenen Grenzen. Und da sind wir dann wieder bei der ersten Dimension, die ich eben ansprach. Ja, dann sind wir immer wieder beim Kritik auch eines Religionsverständnisses, ja, die wir bei allen möglichen Akteuren finden. Also Religion darf nicht nur etwas Privates sein. Religion darf nicht nur Glauben sein. Religion darf nicht nur Offenbarung sein. Religion darf nicht nur Heil sein, sondern Religion muss auch wieder erfahrbar sein, muss wieder etwas Materielles sein. Heil muss immer auch Heilung sein. Also der Religionsbegriff kann sozusagen in beide Richtungen immer wieder überschritten werden. Und das ist auch immer wieder passiert. Er kann sozusagen transzendentalisiert werden und er kann immanentisiert werden.
Sie sprechen vom 20. Jahrhundert als dem Jahrhundert der Religionen. Aus der Geschichtsforschung kennt man das schon, dass ein Jahrhundert nicht immer auch 100 Jahre haben muss. Da gibt es das lange 19. Jahrhundert von der Französischen Revolution 1789 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs 1914. Das sind stolze 125 Jahre. Ihr 20. Jahrhundert der Religion bringt es immerhin auf 108 Jahre. Warum beginnt für Sie dieses Jahrhundert 1893 in Chicago mit dem Weltparlament der Religionen?
Diese Jahrhunderte, die haben so ihre eigene arbiträre Logik. Ich nenne das 20. Jahrhundert das Jahrhundert der Religionen, weil es für uns nun im Laufe des 20. Jahrhunderts völlig selbstverständlich geworden ist, dass der Globus sozusagen eingeteilt werden kann in Sphären verschiedener Religionen. Das war durchaus nicht immer so. Wir haben die Weltreligionen, wir haben die indigenen Religionen, die Volksreligionen und so weiter. Wir haben also eine Art selbstverständliche Kartografie der Welt und der Menschheit entwickelt, die jeweils auch durch Religionen indiziert wird. Das ist also der eine Bestandteil. Und der andere ist der, dass wir im Zuge damit eben sehen, dass Menschen auch die Freiheit haben sollten, Religion zu haben oder eventuell nicht zu haben oder auch zu wechseln. Also das Menschenrecht auf Religionsfreiheit. Und hier habe ich genau sozusagen drei Ereignisse, die sozusagen diese Achse im Religionsverständnis zum Ausdruck bringen im 20. Jahrhundert, 1893, mit dem Weltparlament der Religionen. Erstmals eine Veranstaltung, die dezidiert geplant wurde, um alle wichtigen Religionen der Menschheit sozusagen in einen Raum zu bringen, zusammenzubringen. Immer auch unter dem Grundverständnis, dass Religion etwas Gutes ist. Der Gegenpol dazu ist dann 2001, mein Schlusspunkt, wo wir eben mit dem 11. September plötzlich das Szenario eines Religionskriegs haben, dass Religion zum Angriff übergeht, dass sozusagen dieser religiöse Einheitskosmos zerbricht. Ich möchte das nicht als Entwicklung verstanden wissen, ja, dass sozusagen das gute 1893 dann zum schlechten 2001 führt. Wir finden im Prinzip beide Ebenen durch das ganze Jahrhundert durch. Auch 1893 etwa schon gab es Gewalttaten im Namen von Religion. Aber diese beiden symbolträchtigen Ereignisse 1893, 2001 zeigen also einerseits diese Idee einer Religionsökumene, einer Religionszusammengehörigkeit und einer Spaltung im Namen von Religion, zeigen Religion als Quelle des Guten und Religion als Quelle von Gewalt, von Konflikt, von Krieg. Und dazwischen eben eigentlich ziemlich genau in der Mitte haben wir dann die Proklamation der Menschenrechte, wo dann eben auch die Religionsfreiheit zu ihrem Recht kam, beziehungsweise wo dann eben Religion nicht nur als historische Tatsache anerkannt wurde, sondern als eine anthropologische Grundkonstante. Also Religion sozusagen fundamental anthropologisch begründet wurde. Und auch von daher eben sind wir jetzt im Jahrhundert der Religion oder der Religionen angekommen.
Kurz bevor dieses Jahrhundert begann, stellte Friedrich Nietzsche fest, dass Gott tot ist und er wollte damit sagen, dass die Religion an Einfluss verliert. Spätestens seit 2001 sprechen jetzt viele von der Rückkehr der Religion. Wenn man ihr Buch aber liest, dann muss man eigentlich sagen, die Religion war ja im 20. Jahrhundert nie weg.
Genau, also ich versuche dieses Buch eben nicht quantitativ anzusetzen. Gibt es jetzt mehr Leute als früher, die dies oder jenes glauben oder dies oder jenes tun, sondern mich interessiert, was Menschen aus und mit Religion machen. das überschreitet dann eben auch wiederum diese Sphäre, diese abgegrenzte Sphäre von Religionen als, was weiß ich, kirchlichen Institutionen und geht über in den Bereich eben von Musik, von Film, von Politik, von Kultur im breiteren Sinne, von Ökologie. Und da ist eben oft Religion dann signifikant zur Stelle, nämlich immer dann, wenn es um die Kommunikation besonderer Dringlichkeiten, besonderer Wahrheiten oder einer besonderen Wahrhaftigkeit geht, wenn eben das jeweilige Anliegen als besonders gravierend, als besonders wichtig dargestellt wird und die Umsetzung von Zielen eben nicht nur durch das interesselose Diskutieren im öffentlichen Raum gewährleistet werden kann.
Das Schlusskapitel in Ihrem Buch haben Sie mit dem folgenden Satz überschrieben: Religion ist auch nicht mehr, was sie einmal war. Wie unterscheidet sich denn Religion heute im Jahr 2020 von Religion, sagen wir, vor 150 Jahren im Jahr 1870, eben bevor dieses Jahrhundert der Religion begann?
Ja, das unterscheidet sich auf ganz verschiedenen Ebenen. Einerseits zum Beispiel durch die Anerkennung der Pluralität von Religionen, durch die Anerkennung der Idee, dass Gott tot sei, was aber eben nicht heißt, dass auch Religion tot ist, sondern dass Religionen oder religiöse Diskurse sich mit dieser Ideentatsache irgendwie auseinandersetzen müssen. Sie unterscheidet sich dadurch, dass wir eben ganz andere mediale Möglichkeiten haben, die es 1870 noch nicht gab. Da gab es noch kein Kino, es gab noch nicht die Übertragbarkeit von Botschaften, von Musik. Wir haben ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten, die eben auch für Religion ganz entscheidend sind. Also es ist immer auch hier ein Zusammenspiel zwischen dem, was man vielleicht religiöse Inhalte bezeichnen könnte und Kommunikationsformen und Infrastrukturen, etwa auch ökonomischer, politischer Art, die jeweils Religion ganz unterschiedlich sich entfalten lassen.
Das gilt für das 20. Jahrhundert in Ihrer Analyse. Jetzt ist das 20. Jahrhundert schon 20 Jahre her, beziehungsweise 19, wenn man es 2001 enden lässt. Leben wir religiös jetzt immer noch im 20. Jahrhundert oder gibt es heute schon wieder etwas Neues, neue Entwicklungen, neue Tendenzen, die sich vom 20. Jahrhundert unterscheiden?
Ich hatte intuitiv gesagt, fragen Sie mich das in 5 Jahren nochmal, wenn ich mehr Abstand habe. Ich denke allerdings schon, dass die Ende des 20. Jahrhunderts begonnene Digitalisierung ganz entscheidend auch noch einmal den Bereich von Religion verändern wird. Damit im Zusammenhang stehen natürlich auch andere Formen des Wirtschaftens. Es ist auch die ökologische Situation, die Klimakrise in ganz anderer Art uns auf den Leib gerückt, als es vor 20 Jahren noch der Fall war, als man vielleicht auch noch sehr viel stärker den Eindruck hatte, das wieder beherrschen zu können, obwohl es auch im Ende des 20. Jahrhunderts, wie ich in meinem letzten Kapitel zeige, durchaus auch schon stärkere ökologische Tendenzen gab oder Tendenzen dafür, dass eben das Mensch-Natur-Verhältnis ganz entscheidend im religiösen Diskurs thematisiert wird.
Michael Stausberg, Professor für Religionswissenschaft in Bergen in Norwegen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie finden es jetzt schon zum Nachlesen auf deutschlandfunk.de und da demnächst auch zum Nachhören und dann auch in der DLF-Audiothek-App. Das neue Buch von Michael Stausberg heißt »Die Heilsbringer«. Eine Globalgeschichte der Religionen im 20. Jahrhundert. Es ist erschienen bei CH Beck, hat knapp 800 Seiten und kostet 34 €.